ARD.
Meine Freundin war mal für eine Weile rechtsradikal. Doch dann hat sie sich's überlegt. Liebe brachte sie auf den richtigen Weg.
Als ich mich im Sommer noch vor den drei Tempelhof-Konzerten mit Bela und Farin im Backstage-Bereich der Columbia-Halle zum Interview treffe, ist mein Plan, über die besonders nachhaltigen Konzerte auf dem Flughafen zu reden und über die Ticketpreise. Große Teile davon habt ihr ja schon in den ersten beiden Folgen dieser Mini-Staffel gehört. Doch schon kurz nach der Begrüßung entwickelte sich zunächst noch ohne Mikro ein drittes Thema. Da geht es mir im Gespräch mit Bela und Farin nicht anders als vielen von uns in dieser Zeit auf Partys, auf der Familienfeier, beim Abendessen. Man diskutiert über die politische Lage in Deutschland und der Welt. Manchmal hört man sogar absurde Argumente.
Es gibt Leute, die glauben, dass die Welt eine Scheibe ist und Homosexualität soll heilbar sein. Menschen flüchten nur, um uns die Arbeit wegzunehmen und den Klimawandel bilden wir uns ein. Oh nein, oh nein.
Jetzt, so kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen und drei Wochen später in Brandenburg, ist die politische Anspannung deutlich zu spüren. Es gibt Demos gegen rechts, die Ereignisse von Solingen bestimmen die politische Debatte. Die AfD steht in Sachsen und Thüringen in den Umfragen um die 30%, in Brandenburg bei über 20%. Wie sehr auch die Ärzte das Thema bewegt, war auch am Konzertwochenende bei vielen Ansagen der Band zu erleben. Vor allem Bela zeigte sich kämpferisch.
Im Moment sind alle demokratischen Organisationen, Leute, die sich um Seenotrettung kümmern oder wie Viva Con Agua um Trinkwasser in trinkwasserarmen Gebieten, alle sind gerade im Namen der Demokratie unterwegs, denn die ist in Gefahr in diesem Land. Politisch schwierige Zeiten. Und wenn ich mich hier umschaue, weiß ich, wir sind mehr. Aber damals, 33, waren die guten Menschen eigentlich auch mehr. Aber viele von denen hatten dann Angst. Und Angst ist eigentlich der schlimmste Ratgeber. Wir müssen keine Angst haben vor den paar Leuten. Wir sind immer noch viel, viel mehr.
Politisch geäußert haben sich die Ärzte seit ihrem Comeback 1993 immer wieder. Aber mein Eindruck der vergangenen Monate, sie machen sich, wie so viele, Sorgen. Und noch bevor ich das Mikrofon anmache, steht die Entscheidung. Lasst uns über Rechtsextremismus reden. In dieser Folge hört ihr das komplette Interview mit Bela und Farin. Ein paar Ausschnitte reichen hier nicht. Und wenn wir schon über Rechtsextremismus sprechen, darf natürlich auch Rott nicht fehlen. Er ist in den 70ern als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Zum Glück war er am dritten Tag dieser unglaublichen Tempelhof-Konzerte gesundheitlich wieder fit und hatte ein paar Minuten vor dem Auftritt noch kurz für mich Zeit. Wenige Tage vor den wichtigen Wahlen, fangen wir lieber schnell an. Diese eine Liebe. 40 Jahre. 42 Jahre Die Ärzte. Eine ARD-Podcast-Serie zu den Berlin-Konzerten. Von mir, Marco Seifert. Staffel 2, Folge 3.
Und falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit Wählen gehen?
Demokratie.
Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an, dem Hass zu widerstehen.
Die Ärzte und der Rechtsextremismus.
So funktioniert das nicht.
Mit Bela und Farin ernsthaft zu werden, ist manchmal gar nicht so einfach. Gerade hatten wir noch über Geld und Ticketpreise gesprochen. Da versuche ich, das Thema zu wechseln.
Wir denken an wirklich an nichts anderes als an Geld. Die ganze Zeit. Das ist das Schöne am Reichtum.
Tamea, was wird man für das Interview bezahlt?
Man hat plötzlich so ein Thema, über das man nachdenken kann.
Ja, ich komme jetzt noch, das passt eigentlich zu allen beiden Themen, zu eurem politischen Engagement. Ich habe den Eindruck, kriegen wir es wieder ernst oder nicht mehr?
Wenn du so eine Frage stellst.
Die Frage ist, kriegen wir es noch sympathischer?
Die Ärzte waren spätestens seit den... Seit den 90er Jahren eine politische Band, die sich, ich versuche es ernsthafter jetzt, gegen Rechtsextremismus positioniert hat. Nazis Rausrufe gab es in den 90ern auf fast jedem Ärztekonzert. Mit wie vielen Anfeindungen von rechts hattet ihr damals, bevor wir zu heute kommen, in den 90ern zu kämpfen?
zu kämpfen. Also ich meine, damals waren es halt Briefe und dann waren nicht so richtig viele Briefe, weil Schreiben und rechte Gesinnung, ne, wenn wir die Rechtschreibung und rechte Gesinnung, passt nicht so super zusammen. Da gab es ein paar Drohbriefe und sonst wie. Und dann irgendwann gab es halt das Gästebuch auf unserer Website. Denn so ein Gästebuch ist natürlich dann auch ein soziales Medium, quasi die Vorform von den sozialen Medien.
Wo aber gleich steht Nazis aufs Maul, wenn man rauf will.
Das ist richtig, aber die haben uns da ja auch dann beschimpft und bedroht. Es gab auch Versuche, die Gästebücher zu kapern von Fans gewisser anderer Bands und sowas. Oder
ich hatte Anrufe auf meinem Anrufbeantworter, als ich in der Lüneburger Heide gewohnt habe, wo man mich bedroht hat. Und
die Stimme nicht erkannt.
Warum Berlin hat der denn so, wenn er hier aus der Gegend kommt? Dann bin ich tatsächlich irgendwann mal rangegangen, weil ich, also der Anrufbeantworter ging gerade an, als ich zu Hause war. Und dann wurde mir wieder irgendwas angedroht. Und ich sagte, ey, ihr habt doch die Adresse, warum kommt ihr denn nicht vorbei? Und dann wurde schnell aufgelegt und dann kam sie zum Glück nicht vorbei, weil dann weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Also es gab so eine halbwegs reale Bedrohung. Es gab mal eine Bombendrohung auf einem Konzert in Bad Segeberg, wo dann tatsächlich...
Kiel war das, Kiel.
War das Kiel? Pumpe? Ja. War das nicht Bad Segeberg? Ich meine, nee, es war Bad
Kiel.
Segeberg.
Die Pumpe ist Kiel.
Ja, aber ich meine, das mit der Bombendrohung war in Bad Segeberg.
Harmonie, war das war so ein Disco, ist auch egal.
Jedenfalls, also es gab eine Bombendrohung auf dem Konzert, wo dann tatsächlich die Hunde, also die Experten mit Sprengstoffhunden kommen, weil mit einem Hund, und der ging dann vorbei an unserer Pyrokiste, ohne stehen zu bleiben. Wir so, okay, der Hund ist vielleicht jetzt nicht so der Profi.
Wir haben halt, genau, da kam die Polizei und die brachten einen Bombenspürhund und dann wir mussten Soundcheck unterbrechen und sonst wie. Und dann gingen die rum und so, alles klar, ist freigegeben, ihr könnt wieder spielen. Und ging, und dann kam unser Lichtmann so schmunzelnd an und sagt so, was ist der Bombenspürhund? Ja, und der ist gerade hier an unserer Kiste mit den Pyros vorbeigelaufen, hat nicht mal mit dem Schwanz gewedelt.
Ja. Und ich erinnere mich an Ansagen von euch, wenn es Nazis Rausrufe gab, dass du, Farin, die manchmal sogar so ein bisschen gebremst hast und gesagt hast, toller Sprechchor, aber ich gehe davon aus, dass ihr keine Nazis sind. Mir war das gefühlt auch immer so ein bisschen zu einfach, auf einem Ärztekonzert zu stehen, genau, und Nazis rauszurufen. Aber warum hast du gebremst?
Ja, genau deshalb. Also dieser Enthusiasmus, Nazis rauszurufen, ist richtig, aber doch bitte dann auf einer AfD-Demo oder sowas. Also da, wo Nazis sind, also vor Gleichgesinnten, Schrei nach Liebe zu spielen, ist ja schon irgendwie das eine, aber dann Nazis raus, das ist kein Heldentum.
Also es gab tatsächlich mal am Anfang, in den 90ern, als wir wieder unterwegs waren, eine Band, die lustige deutsche Texte hat und schnell spielt und so. Und da gab es in gewissen Gegenden manchmal tatsächlich Rechte auf unseren Konzerten, die sich während des Konzerts aber nicht so zu erkennen gegeben haben. Ich erinnere, dass wir irgendwann in Erfurt mal im Keller im Backstage-Raum saßen und hören plötzlich über so das Heizungssystem, standen noch Leute in der Halle beim Abbau und haben Judensau und so gerufen. Echt krass. Und dann wurde uns das später bestätigt, dass da halt so ein paar Typen, und Rott hatte die auch gesehen, irgendwie, die waren in so einer Gruppe da, die blieben die da halt im Konzert und wollten halt nerven. Und weil der Fluch des billigen Eintritts, die sich halt die Eintrittskarten dreimal leisten konnten, war schon heftig. Aber es gab es eigentlich,
war aber sehr,
so
sehr
gut
selten.
Wie selten.
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass ihr euch gerade in den vergangenen Monaten wieder deutlich mehr in der Öffentlichkeit politisch positioniert. Also ich meine zum einen natürlich sowas wie Tempelhof und wir setzen auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist uns ein wichtiges Thema. Aber zum anderen auch, was Rechtsradikalismus betrifft. Fühlt ihr da irgendwie eine besondere Verantwortung? Wir sind eine große deutsche Band, wir müssen uns da positionieren?
Ich glaube, da geht es weniger um Verantwortung, als dass mich das halt ankotzt oder uns das ankotzt, was gerade abgeht. Und Bela kam an und meinte so, ey, wir müssen was machen, wir müssen was sagen. Und Rott und ich waren so im Urlaubsmodus, so, was müssen wir denn machen, was müssen wir denn sagen? So, ja, irgendwie guck dir mal an, irgendwie in den Umfragen, wo die AfD steht, das können wir nicht einfach so unkommentiert hingehen lassen. Und diese Demokratieverdrossenheit, lass uns eine Single rausbringen.
Sie ist das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt. Nein, weit davon entfernt. Sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt. Junge, hast du nichts gelernt? Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich.
Und dann mal gesagt, dann machen wir eine Single und haben dann natürlich auch den dazugehörigen Wirbel so ein bisschen gemacht. Also ein paar Interviews und so.
Aber dann reiche ich die Frage an Bela weiter. Warum genau. Hast du denn gesagt, wir müssen da was machen?
Also es geht, ja, es ist nicht unbedingt... dass ich jetzt sage, ja, wir sind so groß, deshalb müssen wir den Kampf gegen rechts machen. Ich lehne auch immer so Beteiligungen ab an so öffentlichen Diskussionen, wo ich dann so als Prominenter mich hinstellen soll, weil alles, was so nach Selbstbeweihräucherung riecht in dieser Richtung, ist halt falsch. Ich mache das einfach und dann gibt es halt ein Echo. Und das ist dann halt bei Leuten wie uns ein bisschen größer als bei anderen Leuten. Aber es machen ganz viele Leute. Ich bin in Kontakt mit verschiedenen Seenotretterleuten und so, vor denen ich, die viel mehr machen als ich und viel, ja, viel krasser.
Hooligans, oder?
Nein.
Nee, und, Hooligans gegen Satzbau, meine ich.
aber die Mission Lifeline und Sea Punks und das ist eigentlich eher so ein einfach seinen Teil dazu beizutragen. Und na klar gibt's ein Echo, na klar melden sich auch Leute dann bei uns und bei mir, kannst du mal, wie neulich Greenpeace oder so, könntest du da dich da beteiligen, dann würde das halt insgesamt die Runde ein bisschen bunter machen. Das mache ich dann hin und wieder, das hat nichts damit zu tun, dass wir sagen, wir müssen das. Wir als normale Menschen, als normale Demokraten läuten gerade die Alarmglocken hier in diesem Land extrem laut. Vor ein paar Jahren hast du noch einen Kopf geschüttelt, hast gesagt, wir sind am Ende der Weimarer Republik wieder angelangt. Inzwischen ist es ganz offensichtlich, dass es so ist. Und deshalb kann sich jeder da irgendwie einbringen.
Auf deinem Instagram-Account, Bela, da teilst du fast jeden Tag antirassistische Postings oder führst auch Leute vor, die sich auf die ein oder andere Weise mit ihrem Rechtsradikalismus lächerlich gemacht haben. Du unterstützt den politisch linken Faktenchecker Volksverpetzer. Erlebst du denn dafür Anfeindungen? Weil ich weiß ja aus eigener Erfahrung, du liest ja, was man dir da schreibt.
Ja und nein, ich lese nicht die Kommentare. Das mache ich ganz, also wenn ich das ein, zwei Mal in meinem Leben gemacht habe, ich bin gleich bereut. Egal, ob jetzt zu meinem Buch oder so, das ist immer irgendwie nicht so cool. Weil so in der Anonymität des Internets irgendwie so kann jeder sich auskotzen und auskübeln, wie er will, interessiert nicht. Also,
und die negativen Leute haben immer viel mehr Energie als die positiven Leute. Also wer das richtig findet, was du machst, der nickt vielleicht und sagt, Mensch, Bela, das ist richtig, aber wem das quer aufstößt, der kann Stunden damit verbringen, um Hasseinträge zu verfassen. Das ist mir auch schon so egal.
Also es ist wirklich, Quatsch. Da käme ich aus dem Lesen gar nicht mehr raus, wenn mir Kommentare durchlese. Ich bin einfach nur Teil in diesem Rat. Die Volksverpetzer-Leute finde ich extrem toll. Seit der Pandemie, da haben die sich ja gegründet. Die unterstütze ich und wie so manch anderer auch. Und die machen da viel mehr und viel mehr Arbeit als ich. Und insofern bin ich da eher nur ein Unterstützer.
Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, Farin.
Mit Sicherheit.
Dieses, was mich wirklich umtreibt, ist dieses Bubble-Phänomen. Also, dass sich jetzt sozusagen auch Ärztefans möglicherweise in ihrer Bubble auf die Schulter klopfen und wissen, bei uns sind es keine Nazis. Und die Menschen, die aber in ihrer Bubble rechts unterwegs sind, haben dann mit der anderen Bubble wieder nichts zu tun. Ist die Gefahr nicht groß, dass man sich nur in seiner Bubble auf die Schulter klopft?
Ja.
Ja, ist so.
Und deswegen müssen wir da eben rauskommen. Und das kommen wir halt nicht, indem wir nichts machen. Wir kommen raus, indem wir uns quasi in den Wind stellen und uns dann halt auch anpissen lassen von den Leuten, die der Meinung sind, wir hätten dazu gar nichts zu sagen, wir hätten nicht das Recht, wir sind dumm, wir sind links, wir sind Schweine, wir sind Zecken, was auch immer.
Ja, sind wir doch auch alles.
Ja, sind wir alles.
Ja. Aber...
Aber wir fühlen uns gut dabei.
Ich muss halt leider sagen, in der Corona-Pandemie, da ist sowas passiert, dass diese Entfremdung untereinander und dann, dass Leute halt irgendwann bestimmte Gruppen gesagt haben, in dem Moment, wo jemand ankommt und dich widerlegt mit Fakten und so, dass die dann einfach sagen, der einfach für sich beschlossen haben, der ist dumm, der weiß es einfach nicht besser. Und dass dann plötzlich so ein neues Ding dazu kam, dass Leute glauben, die Einzigen zu sein, das ist wie so ein Sog, wie so eine Droge. Das fühlt sich so gut an. Ich bin der Einzige, der weiß, dass die Welt eine Scheibe ist. Oder einer von einer verschworenen Gemeinschaft. Rund um den Erdball gibt es nur ein paar, die wissen, dass die Welt eine Scheibe ist. Und solche Sachen halt. Und das ist jetzt, das geht jetzt nahtlos weiter. Die Querdenker, die gibt es immer noch, die Leugner und die vermischen sich dann halt mit rechten Ideologien oder mit was auch immer. Das wird immer schwieriger. Und die sind in ihren eigenen Bubbles. Da gibt es dann ja auch noch mal mehrere. Und dann gibt es die linke Bubble, wo wir uns wohlfühlen. Und ich gebe ja auch zu, ich fühle mich natürlich wohler unter Gleichgesinnten. Immer schon. War ja auch in der Punk-Szene nicht anders.
Ja.
Aber das ist schwierig. Also früher hat man gesagt, wenn ein Onkel von dir einen Nazispruch bringt, schreite ein, sag was. Wenn du das irgendwie mitkriegst, wenn du im Bus was hörst und sonst. Aber inzwischen, also diskutieren wird immer schwieriger, weil keiner will mehr.
Aber deswegen müssen wir halt nur so Diskussion in Gang bringen, indem wir uns eben hinstellen und so ein KI-Video rausbringen und eine Single rausbringen und die B-Seite. Dadurch löst du ja eine Diskussion aus, auch wenn die Diskussion zum großen Teil aus ich höre dir gar nicht zu, ich brüll dich einfach nur an besteht. Aber das muss dann halt so sein, offenbar.
Ich wollte zu der Single noch was fragen, wir sind gleich fertig, keine Sorge. Selten bekommt man als Fan mit, wie einzelne Bandmitglieder zu bestimmten Songs stehen. Das war 2021 bei diesem einen Song eben anders. Auf dem Album Dunkel und dieser Song über Demokratie heißt halt, oder hieß Our Bass Player Hates This Song. Für Rott, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist der zu pädagogisch, zu sehr erhobener Zeigefinger. Ausgerechnet diesen Song habt ihr dann fast 3 Jahre später unter dem Namen Demokratie als Single rausgebracht. Warum diese Entscheidung und warum musste Rott dann nochmal leiden?
Also erstmal naja, weil die Band ist halt demokratisch, das ist tatsächlich ein Problem.
Rott ist gefragt worden und hat natürlich auch, hat dann gesagt, ja, okay. Weißt du, so, und ja, okay ist
als
dann
Instrumente
schon,
hätten wir ihn rausbringen können, also die Musik gefällt ihm.
Aber ja, okay ist ja auch so als Zustimmung bei ihm eigentlich schon eh das Höchste, was man kriegen kann, egal für was. Nee, aber
zum Beispiel, wenn einer nicht da ist.
Ich habe halt gedacht, also es ist tatsächlich ja so, dass Demokratie inzwischen ständig diskutiert wird. Also so, wie ich vorhin schon sagte, also das wäre ja vor 10 Jahren und so überhaupt gar keine Frage. Ey. Demokratie ist einfach die beste Regierungsform.
Und auf die Gefahr hin, mich hier komplett zu wiederholen, weil ich das immer wieder sage, ich bin Vielreisender, das hat sich vielleicht schon rumgesprochen, ich war in ganz vielen Ländern, die nicht demokratisch regiert werden und ich schwöre allen Menschen, die das hören, das wollt ihr nicht. Ihr wollt nicht in einem Land leben, in dem ihr gar nicht die Chance habt, eure Meinung zu äußern. Im Gegenteil, wo euch das verboten wird und wo ihr vielleicht dafür auch noch totgeschlagen werdet. Das ist nicht gut.
Und jedenfalls wird halt dann tatsächlich überall diskutiert, wir müssen was tun, wir müssen Demokratie stärken, Demokratie ist in Gefahr. Überall liest es Plakate, sonst wie Graffiti-Demonstrationen. Und da habe ich gesagt, ey, jetzt ist die Zeit, diesen Song rauszubringen. Das wäre dann jetzt tatsächlich ein musikalischer Beitrag dazu. Haben wir diskutiert und Rott hat halt Zähneknirschen. Er spricht sich trotzdem nicht positiv über den Song aus. Und ich kenne auch, in meinem Umfeld gibt es auch Leute, die sagen, das seid ihr doch nicht, Zeigefingerband und viel zu dogmatisch und so.
Und es stimmt auch alles.
Stimmt, ja.
Das stimmt. Also das Lied ist kein Highlight und ich wünschte, ich hätte nicht das Gefühl gehabt, es schreiben zu müssen. Aber ich hatte das Gefühl und die Reaktion darauf zeigt mir jetzt, dass Bela total recht hatte, dass wir den nochmal als Single rausbringen müssen.
Musikalisch ist es ein Highlight. Und ich meine, inzwischen werden Sätze aus dem Lied auf Plakate gemalt bei den Anti-Rechts-Demos, die jetzt gerade stattfinden.
Stimmt, überall hast wieder. Du mir gestern geschickt, danke.
Genau.
Wir haben demnächst Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Da wird die AfD Stand jetzt sehr stark werden, wenn nicht sogar stärkste Partei. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich euch diese Frage mal stelle. Wie groß ist eure Sorge um Deutschland?
Sehr groß, aber in vielerlei Hinsicht. Ich finde ja, am wütendsten bin ich ja gar nicht auf die AfD, weil die sind einschätzbar, die hasse ich einfach nur. Aber am wütendsten bin ich über den Populismus der etablierten Parteien, besonders der CDU, CSU, Teile FDP. Der SPD und ganz, ganz krass die FDP, wie die versuchen, am rechten Rand zu fischen, wie die halt Ressentiments schüren gegen politisch Andersdenkende, mit denen sie in einer Koalition sind, sprich FDP gegen die Grünen. Und CDU, CSU, die sind inzwischen an Punkten angelangt, wo die AfD vor 3 Jahren war. Oder so in ihrer Hetze teilweise. Und in ihrer auch, teilweise wird auch gelogen oder die Wahrheit gebogen. Das ist unfassbar. Also, dass die, und dann reden die von einer Brandmauer, die es de facto, die sie nicht bereit sind, einzuhalten. Also, das macht mich so richtig sauer. Und dann das größte Zentralorgan in diesem Land, immer noch die Bild-Zeitung, die halt, die ganz krass diese Demokratie, zersetzen durch Falschmeldungen, durch Überschriften, weil sie wissen, 80% ihrer Leser lesen eh nur die Überschriften, vielleicht noch die 3 Sätze darunter, die dann achselzuckend sich dann entschuldigen, die Rügen vom Presserat, die können die eh nicht mehr zählen.
Lass die Leute ärgert sie am meisten?
Das macht mich alles so sauer. Und diese Leute, die gefährden unsere Demokratie und die helfen der AfD. Dann können sie immer noch mal, dann können sie mit einem Satz sagen, ja, nee, aber bloß nicht rechts und bloß nicht AfD und sonst wie. Das ist egal. Weißt du? Das ist, also ich glaube, dass vielen Leuten in der Bild-Zeitung und in der CDU-CSU die Vorstellung schlimmer ist, dass Grüne oder überhaupt linksdenkende Leute Politik mitbestimmen in diesem Land als die AfD. Und das macht mir Angst.
Mir macht das auch alles Angst. Ich unterschreibe das alles, was der Bela gerade gesagt hat. Was mich entsetzt, ist, dass die Wahrheit abgeschafft ist.
Ja.
Also es gab ja mal so, keine Ahnung, ich lasse jetzt hier ein Glas umfallen und wir sind uns alle einig, dass das Glas umgefallen ist. Es ist quasi eine physische Wahrheit. Das gibt's ja nicht mehr. In der Diskussion wird Wahrheit als optional angesehen.
Du hast ja vorhin ein Beispiel gesagt, Bela war's, dass die Erde eine Kugel ist, kann ich dir nicht beweisen.
Doch, kannst du ganz einfach.
Die Fotos, die Bilder sind gefälscht. Das ist alles, also
nee, du brauchst einfach nur den Hirn einzuschalten und auf den Berg zu gehen und dir ein Segelschiff anzugucken, was auf dich zukommt im Fernglas. Dann siehst du, dass es muss rund sein, gibt keine andere Erklärung. Weil sonst wäre das Segelschiff ja vorher versunken und nur der Mast würde rausgucken und dann kommt es langsam auf dich zu. Und also man braucht keinen
Aber man kann viele Weltraum. Dinge schlicht nicht beweisen. Das ist halt wirklich schwierig, wenn jemand sagt, das und das, also ich kann dir nicht beweisen, dass Hillary Clinton nicht irgendwann in irgendeiner Pizzeria irgendwas gemacht hat. Das kann ich dir nicht beweisen. Ist das das Problem, was du meinst, mit, dass es keine Wahrheit mehr gibt?
Das ist ein extremer Auswuchs, aber das gibt es ja auch in viel konkreteren Bereichen. Du sagst irgendwie so, ja, wir können zum Beispiel den Strom aus nicht regenerativen, aus regenerativen Energien erzeugen und könnten damit die ganze Welt mit Strom versorgen. Nee, das geht nicht. Und dann fängst du halt an zu berechnen, so guck mal, das würde gehen, wir müssen das und das machen, das geht nicht. Du kommst gar nicht mehr durch, weil die Leute sind, also viele Menschen halten das für wahr, was sie glauben wollen. Also Religion quasi, Glaube wird mit physischer Realität gleichgesetzt. Wenn ich das glaube, dann ist es so und dann bist du falsch. Und das war früher nicht so.
Ja, und die
das macht mir Sorge.
Also gerade wenn du jetzt das Thema Ökostrom ansprichst.
Nur als Beispiel.
Lassen sich Leute ja auch lenken, einfach so. Weil dann bestimmte Lobbyinteressen sagen, nee, wir müssen weiter auf Kohle setzen oder müssen weiter das. Die Stromkonzerne in diesem Land verdienen Milliarden. Die haben Abfindungen bekommen nach der Abschaltung der Atomkraftwerke und sonst wie. Und trotzdem wird jetzt rumgejammert, trotzdem erzählen jetzt wirklich hirnrissige Erzählungen laut, irgendwie, wir wollen die Atomkraft wieder einführen und all den Quatsch. Und das wird dann über Medien und das wird über irgendwelche Reden und sonst wie, dann werden dann so Sachen gespeist, es werden erst Vorteile geschürt gegenüber politisch Linksdenkenden oder Andersdenkenden. Oh, die Alternativen, die Verbotsparteien und was weiß ich alles. Das ist echt ganz, ganz, ganz furchtbar. Und das dann auf Kosten des Glaubens an die Demokratie, des Glaubens an diesem Land. In diesem Land haben wir fast Vollbeschäftigung. In diesem Land geht es uns gut. Wir können sagen, was wir wollen. Wir haben eine Inflation, wie das auf der ganzen Welt so ist. Da leiden wir ein bisschen drunter. Aber wenn ich nachdenke, woran meine Eltern gelitten haben oder meine Großeltern, dann kann ich dann nur drüber lachen, über das Gejammer der Leute.
Und die Energiewende schreitet ja zum Glück voran und jedes Jahr werden wieder neue Rekorde aufgestellt und so viel Ökostrom ist erzeugt worden, wo es noch vor 10 Jahren hieß, das geht gar nicht, das ist alles gar nicht zu machen, das kann weder das Netz aushalten, noch wird so viel, nachts scheint die Sonne nicht, ja der Wind weht, aber nein, das ist egal, das reicht nicht und so und jetzt geht's halt, es geht einfach voran und so langsam Jetzt die Autokonzerne sehen ihre Fälle wegschwimmen, weil halt Elektroautos, ich fahre ein Elektroauto, ich kann es tatsächlich bestätigen, müssen viel seltener in die Werkstatt, weil weniger bewegliche Teile, der Motor besteht halt aus ein paar Teilen, die sich nicht verschleißen oder zumindest nicht in den 6-7 Jahren, in denen ich das fahre und bringen jetzt Hybridfahrzeuge vermehrt raus und behaupten, dass das ist ja quasi so ein Schritt auf Weg und elektrisch. Nein, Hybrid ist einfach scheiße, weil da ist ja immer noch ein Verbrennungsmotor dran. Voll elektrisch bitte. Und die Politik lässt sich davon irgendwie, ach, Es gibt viel, worüber man sich aufregen könnte.
Wir laden euch also alle ein Ende August auf unserem großen Stammtisch am Tempelhofer Feld. Und da werdet ihr noch viel mehr von uns hören.
Alles, was ihr gesagt habt, alles gut. Aber merkt ihr auch an euch, und das ist für mich eins der Hauptprobleme in der politischen Diskussion, dass man andere Meinungen so ganz schwer aushält noch. Also ich habe immer den Eindruck, Leute wollen am liebsten nur mit ihresgleichen unterwegs sein. Ist das
deine Bubble. Die Bubble halt.
Ist das deine Meinung?
Wenn jemand was Fundiertes von sich gibt, dann bin ich total lernwillig, also geradezu lernwütig. Ich möchte ja mehr verstehen. Aber wenn jemand einfach nur Blödsinn redet, dann fällt es mir schwer, auch ihn oder sie ernst zu nehmen und darauf angemessen zu reagieren. So, ja, ich verstehe deine Probleme, aber vielleicht bist du einfach zu dumm. Ist halt auch ein schlechter Diskussionseröffner, sage ich mal.
Da hältst du dich plötzlich zurück.
Ja, da halte ich mich zurück. Naja, bei dir natürlich nicht, wir kennen uns doch.
Nee, ich habe bei mir selber, ich reflektiere dann immer mein eigenes Verhalten und bei mir selber dann auch festgestellt, wenn ich dann diskutiere und jemand hält dagegen und ganz krasse Sachen auch in der Pandemie, ein sehr guter Freund von früher, der dann anfing mit Masern, hat es nie gegeben und weißt du den ganz, und du diskutierst und du bringst Argumente und so und irgendwann fühlt es sich als schwächer an, wenn du dem anderen zuhörst und sagst, okay, kann ich verstehen, dass du in diese Richtung denkst, aber das ist Blödsinn. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, das fühlt sich, weil der wollte einfach nicht weg von seiner Meinung. Das habe ich in vielen Gesprächen, merke ich das, oder Diskussionen. Wenn Leute halt verharren auf ihren Standpunkten und du bist aber diskussionsbereit und öffnest dich und dann fühlt sich das wie so eine Niederlage an. Und dann wirst du selber auch so hart. Und dann baust du auch eine Front auf. Und irgendwann, keine Ahnung, müssen wir unsere eigenen Staaten gründen, dann, wo wir dann in unseren Bubbles leben. Vereinigten Bubbles von Europa zum Beispiel.
Ganz geil eigentlich.
Ganz geil eigentlich.
Behlerhausen.
Scheint die Sonne auf, wir Nazis, ich könnt's nicht verstehen. Dürfen Faschos auch verreisen, das wäre ungerecht. Können Rassisten etwa auf den blauen Himmel sehen. Scheint die Sonne auch für Nazis, wenn's nach mir geht, tut sie's nicht. Ich will nen Sommer nur für mich.
Bela und Farin machen sich also Sorgen um die politische Situation in Deutschland und der Welt. Aber wie geht es eigentlich Rott damit? Seine Eltern wurden während der Diktatur Pinochets in Chile in den 70er Jahren politisch verfolgt. Sie flüchteten nach Deutschland und beantragten in Hamburg Asyl. 1974, damals war Rott 6 Jahre alt, wurde der Asylantrag schließlich genehmigt. Kurz vor dem dritten Auftritt in Tempelhof sitze ich mit Rott in einer großen Halle backstage an einem Biertisch und frage ihn. Da wir nur kurz Zeit haben, komme ich gleich zur Sache. Kann man als Band da Zeichen setzen, wenn man ohnehin weiß, wo die Band steht? Also ihr seid ja nicht in dem Verdacht, eine rechte Band zu sein.
Berechtigte Frage. Also ich bin auch manchmal skeptisch, ob das so Sinn macht, in der eigenen Echokammer rumzuschreien. Wissen, dass hier keine Rechten auf unseren Konzerten kommen, weil du siehst ja, die Stimmung ist eigentlich total pießig, es gibt keine Hauereien, die Leute sind total höflich zueinander, freundlich. Also Rassismus habe ich da jetzt noch nicht gesehen. Ist eine gute Frage, ja. Ich finde, es macht mehr Sinn, dass die Leute, ähnlich wie bei dem Thema Nachhaltigkeit, vielleicht in ihrem eigenen Kreis wirken, also quasi dass die Zähne auseinander machen irgendwie und auch mal eine Stellung beziehen gegen so Rassismus oder sagen wir mal einen Rechtsruck, der so im Privaten stattfindet. Das bringt, glaube ich, mehr als jetzt auf die Bühne zu stellen und vor 60.000 Leuten zu sagen, was die eigentlich eh schon von uns wissen und zumindest eine Haltung haben, wie sie auch so haben wie wir oder so ähnlich haben.
Du heißt Rodrigo González, du bist ein Mensch mit, wie man dann immer schön sagt, Migrationsgeschichte. Machst du dir Sorgen gerade oder so viel Sorgen, wie du dir noch nie gemacht hast, was in diesem Land passiert, was ja einfach dein Land ist?
Ja, du, mach ich mir Sorgen. Also das mache ich mir schon seit den 80er Jahren. Also das, ich sag mal, Deutschland war ja nie das ausländerfreundlichste Land Europas, das kann man ja wirklich sagen. Und ich denke noch an Grauen, an Szenen irgendwie kurz nach Maueröffnung, Rostock, Lichtenhagen, so eine Geschichten oder eben halt Asylverschärfungsgesetze von unter der SPD-Regierung. Also es gab einen Haufen Sachen, die mich auch sehr gestört haben, aber momentan sehe ich das jetzt nicht so, als ob ich jetzt mit gepackten Reisekoffer da sitzen muss. Kann natürlich passieren, man weiß ja nicht, sowas ändert sich ja von heute auf morgen, kann das passieren, aber ich meine, ich bin Flüchtling, also ich bin Flüchtling, Flüchtling sein kann, habe ich drauf, glaube ich. Das kann ich, würde ich auch hier aus Deutschland rausschaffen, glaube ich.
Und allerletzte Frage, das heißt jetzt, wenn am Sonntag dann, also heute in einer Woche, die Wahlen sind, sitzt du dann um 18 Uhr vom Fernseher oder vom Netz und guckst, wie das ausgeht?
Heute?
Nee, in einer Woche.
Achso, in einer Woche.
Womit? Mit der Nachfrage hast du schon beantwortet.
Heute sind irgendwelche anderen Wahlen, wahrscheinlich irgendwo sonst wo. Gucke ich, ja, oftmals, ich meine, was ich ja interessant finde manchmal, ist, dass so sämtliche Prognosen völlig für den Arsch sind. Ne? Also das hat man ja bei den Amerika-Wahlen gesehen oder halt eben jetzt die letzte Europawahl, wo alle dachten, so, oh, die AfD, die zieht so dermaßen ab und dann landen die so unter 20. Die waren ja über 20 prognostiziert. Also auch diese ganzen Hochrechnungen und sowas, es ist alles irgendwie so mit einer Zange anzufassen, finde ich. Da sollte man nicht unbedingt drauf vertrauen. Und wenn man jetzt wirklich drauf steht und meint, dass sich jetzt irgendwas ändert, also das wenn Politik was ändern könnten oder wenn Wahlen was ändern könnten, wären sie verboten. Das ist ja so ein alter Spruch. Ne? Und da ist viel Wahres dran. Also ich glaube, dass der Zustand, das System sich einfach nicht ändern wird. Ob jetzt die AfD 16 oder 20 oder 9 oder 7 oder so hat. Also die ich sag mal, eine gewisse... Es gibt einen gewissen Konsens in Deutschland darüber, wie Politik zu sein hat und wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat und dass bestimmte Sachen nicht in Frage gestellt werden, wie zum Beispiel... Das Kapital, ne, das muss geschützt sein. Und also so, da denke ich eher so makro, sehe ich das eher so im großen mit einem Weitwinkel her, als jetzt irgendwie so penibel reinzugucken. So, oh ja, da, jetzt haben sie in der Stadt das und das gewählt. Was passiert denn jetzt? So, ich meine, klar, was auf jeden Fall passieren wird, wenn die AfD stärker wird in den Kommunen, ist, dass natürlich kommunal viel wieder zurückgedreht wird, was vielleicht an Jugendprojekten und sowas da entstanden ist. Aber da wir alle ja noch in einer Zeit leben, wo gespart werden muss an allen Ecken, wird da wahrscheinlich als allererstes der Rotstift angesetzt bei Sachen, irgendwie, die ihnen sowieso so zeckenartig nicht gefallen. Das ist meine Vermutung so.
Das war es, mein Interview-Special über die Ärzte und den Rechtsextremismus kurz vor wichtigen Landtagswahlen im Osten Deutschlands. Und damit endet dieser Podcast diesmal wirklich. Ich durfte in den vergangenen gut 2 Jahren so viele schöne Erlebnisse haben und das auch dank der Fans von Die Ärzte. Vielen Dank für die vielen schönen Begegnungen, Gespräche, Selfies. Danke für so viele positive Gefühle, das ist wirklich rührend. Danke auch an sage und schreibe Millionen Hörerinnen und Hörer von Diese eine Liebe. Vielen Dank an das gesamte Podcast-Team, an Diane, Gabi, Max und Stefan, ihr seid toll. Danke an Tabea für deinen Einsatz, deine Geduld und den Klimaschutz. Danke an Kiki für deinen unglaublichen Support. Danke an den Manager für dein großes Vertrauen. Und danke natürlich an Bela, Farin und Rott für eure Zeit, euren Humor und vor allem eure Musik.
Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen. Dir Bescheid. Ich weiß, es fällt dir schwer, das einzusehen. Und traurig fragst du mich, ist es denn wirklich schon so weit? Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet und vieles, was wir taten, hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern. Du musst jetzt stark sein, hier in meiner Hand.
Diese eine Liebe, 42 Jahre Die Ärzte, ist eine ARD-Podcast-Serie zu den Berlin-Konzerten. Von mir, Marco Seifert. Regie und Produktion, Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion, Diana Arapovic und Gabi Beck. Musik, Die Ärzte. Über viele, viele Folgen hat uns unser Hidden Track begleitet. Wer bist du eigentlich und was machst du bei Die Ärzte?
Ich bin tatsächlich der Hidden Track, not really hidden. I'm just the old fart from the neighborhood. Und ich bin Rody.
Und was macht ein Rody?
Der macht halt Rody-Arbeiten.
Ja, was ist das?
Vögeln, rauchen, kiffen, saufen, den Bürger, der da motzt, erschlagen und Rauchwölkchen in den Himmel blasen.